Wolfgang schon sagte, irgendwie fühlen wir uns schon als Teil dieser großen Familie. Herzlichen Dank dafür. Und das Auto findet inzwischen schon fast von alleine den Weg hier nach Langenfeld. Ihr erinnert euch, beim ersten Mal gab es ja da so ein paar Problemchen, aber die sind inzwischen überwunden. Ja, ihr Lieben, Ostern liegt hinter uns und diese nachösterliche Zeit, die ist ja dazu angetan, sich zu überlegen, was hat uns das alles gebracht? Und in der Tat, der Text, den wir gerade vorgelesen bekamen aus dem ersten Petrusbrief, ist ja wirklich zu verstehen als Ergebnis dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ich gehe davon aus, dass ihr die sieben Worte am Kreuz alle miteinander bedacht habt. Ich konnte ja den Anfang machen mit dem ersten. Und heute möchte ich euch mitnehmen in das Leben von Petrus. Er ist ja einer der Protagonisten der Leidensgeschichte. Und das Thema dieser Predigt ist das dritte Feuer. Entschuldigung, wie kann man dieses Ding hier anschalten, damit ich das auch sehe? Muss ich da irgendwas machen? Welcome, sagt er schon mal. So, jetzt haben wir es. Das Thema meiner Predigt zwischen drei Feuern klingt sehr interessant und ist sicherlich auch sehr interessant, denn jeder fragt sich ja, was für drei Feuer mag denn der Pastor hier meinen? Es geht um Petrus und seine Erfahrungen nach Ostern. Und der Text, den ich dazu ausgesucht habe, steht im Johannesevangelium im 21. Kapitel, die Verse 7 bis 14. Das wollen wir nochmal miteinander hören. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, Johannes. Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz ans Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Dies ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wieso drei Feuer? Interessante Frage. Wieso drei Feuer? Hier in unserem Text, den wir gerade gehört haben, ist ja nur von einem Feuer die Rede, ein Kohlenfeuer am See Tiberias. Das stimmt, nur ein Feuer wird hier erwähnt. Aber, meine Lieben, um das Feuer am Ufer des Sees von Tiberias in seiner ganzen Symbolik und Bedeutung zu verstehen, müssen wir noch einmal kurz zurück in der Geschichte von Ostern. Wir müssen uns nochmal an den Tag vor Karfreitag begeben und unsere Aufmerksamkeit dem Jünger des Herrn Simon Petrus zuwenden, einer der großen Protagonisten der Leidensgeschichte. Petrus sitzt dort im Hofe des Hohenpriesters und wärmt sich an einem Feuer. Das ist eigentlich das erste Feuer, das ich hier erwähnen möchte. Ich lese nochmal den Text aus Lukas 22. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Im Hofe des Hohenpriesters, meine Lieben, das erste Feuer. Ich kenne diesen Menschen nicht. Das nicht schrecklich? Einer, der kurz vorher noch gesagt hatte, und wenn es nötig ist, werde ich mit dir sogar in den Tod gehen. Dreimal leugnet er, Jesus überhaupt zu kennen. Eine sehr eindrückliche Illustration. Das erste Feuer. Ein Feuer der Schande. Ein Feuer, das man nicht anders nennen kann als das Feuer der Verleugnung und der Schande. Um unseren heutigen Predigttext aus Johannes 21 richtig verstehen zu können, müssen wir auf dieses erste Feuer Bezug nehmen. Das Thema lautet ja zwischen drei Feuern. Hier haben wir das erste Feuer vor uns. Der sonst so mutige und zu allem entschlossene Petrus erlebt hier eine krachende persönliche Niederlage, wie nie zuvor in seinem Leben. Er verleugnet und tut das in schmählichster Weise. Als Petrus am Ufer des Sees Tiberias den Auferstandenen und das von ihm bereitete Kohlenfeuer sieht, brennt ja in seinem Gewissen immer noch das Feuer der Verleugnung. Die Gewissensbisse sind groß und haben ihn seit seiner Verleugnung nicht verlassen. Aber als Jesus ihn damals im Hof des Hohenpriesters ansah, da war das kein vorwurfsvoller Blick. Ich bin überzeugt, diesen Blick hat Petrus auch nie vergessen. Es war ein Blick des Erbarmens. Und Petrus ist sich auch in dieser Situation dessen bewusst. In den Begegnungen, die der Auferstandene mit seinen Jüngern inzwischen gehabt hat, war Petrus auch dabei. Aber interessanterweise wird mehr vom ungläubigen Thomas berichtet, der nicht glaubte, bis er sah, und so gut wie gar nichts über Petrus und über seine Verleugnung. Aber hier in dieser dritten Offenbarung des Herrn vor seinen Jüngern, wie Johannes berichtet, ist der Zeitpunkt gekommen, das zu thematisieren. Aber so weit sind wir noch nicht. Gehen wir noch mal zurück. Was hat den Petrus damals abgehalten, ganz aufzugeben und den Weg des Judas zu gehen, der ja auch seinen Herrn verleugnete und ihn sogar verriet und sich dann das Leben nahm? Wir versetzen uns für einen Augenblick im Geiste an den Abend, als Jesus das Abendmahl einsetzt, so wie es Lukas berichtet. Jesus nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Ja, ein großer Kontrast besteht zwischen Judas und Petrus. Der Herr findet für Judas und seinen Verrat eindeutige Worte. Und es besteht außerdem ein sehr großer qualitativer Unterschied zwischen diesen beiden Jüngern, Judas und Petrus. Bei Judas ist es kalkulierter Verrat, wobei auch die mysteriöse Aussage bei Lukas, dass der Satan in ihn gefahren sei, eine Rolle spielt. Judas tut es ganz bewusst, berechnend und ganz kalkuliert. Bei Petrus hingegen ist es impulsive Selbstüberschätzung und Feigheit auch im entscheidenden Moment. Aber der Schlüssel für die Hoffnung, die Petrus trotz allem haben darf, im Gegensatz zu Judas, ist das, was Jesus auch beim letzten Abendmahl in prophetischer Weise gesagt hat. Simon, Simon, er richtet sich direkt an Petrus, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Das sind Worte echter Hoffnung. Es bleibt ja nicht bei Ostern, Himmelfahrt naht. Bei Judas ist der Satan auf einen Menschen gestoßen, der bewusst den Weg des Verrates wählt, um des Geldes willen. Und bei Petrus hingegen hat die Fürbitte des Herrn einen tiefgläubigen, aber zu sehr von sich selbst überzeugten Jünger vor dem Schlimmsten bewahrt. Und liebe Geschwister, wenn wir in nächster Zeit Himmelfahrt feiern, erinnern wir uns an die Tatsache, dass Jesus zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt ist. Er sitzt nun zur Rechten Gottes, des Vaters, und tritt für uns ein im Gebet. Was er damals für Petrus vorlaufend getan hat und auch für die anderen Jünger, das tut er seither, seit seiner Himmelfahrt, für jeden von uns, die wir uns als Jüngerinnen und Jünger sehen. Und das ist unsere lebendige Hoffnung, wie sie damals für den Petrus auch existierte, dass Jesus für uns eintritt, auch wenn wir ihn durch unser Verhalten sehr betrübt haben. Und das ist ja geradezu das Wesen lebendiger Hoffnung, dass Jesus auferstanden ist und uns als mächtiger Fürbitter hilft und begleitet. Wunderbar. Und das hilft ja auch dem Petrus in seiner besonderen Situation. Er hat ja noch das Feuer der Scham, das Feuer der Scham und des schlechten Gewissens in seinem Kopf. Aber Jesus hat sein Wort gehalten, denn er hat ja den Vater vorher gebeten, dass der Glaube des Petrus nicht aufhöre. Und in diesem Glauben liegt die lebendige Hoffnung. Johannes erzählt uns in seinem Evangelium, wie Jesus seinen beschämten Jünger Petrus zurechtbringt, in einem Feuer am Ufer des Sees Genezareth oder Tiberias. Petrus hat in dieser Situation sicher an seine allererste Begegnung mit Petrus denken müssen, als Jesus damals die ersten Jünger berief und als aus einem erfolglosen Fischzug ein großer Erfolg wurde, nachdem Jesus sie aufgefordert hatte, das Netz nochmal auszuwerfen. Und Petrus erkannte, wen er hier vor sich hatte, und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus ließ ihn nicht weggehen und ging auch nicht weg, sondern sagte: Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ja, was ist daraus geworden? Noch lodert im Gewissen des Petrus ein Feuer der Scham wegen seiner Verleugnung. Aber am Ufer des Sees Tiberias ist ein neues Feuer angezündet worden, ein Feuer der Hoffnung und neuer Berufung. Und nun, nach über 3 Jahren Zusammensein mit Jesus am Ufer dieses Sees von Galiläa und Tiberias, da gibt es eine ganz andere Situation, und die haben wir ja zur Genüge kennengelernt. Der Menschenfischer Petrus hat versagt. Er hat schmählich seinen Herrn verleugnet vor einer Magd. Und das Feuer der Reue brennt in seinem Gewissen und in seinem Herzen. Ein Mann, der versprochen hatte, seinem Herrn bis in den Tod zu folgen. Petrus und die anderen Mitjünger sind ja wieder zu ihrer früheren Arbeit zurückgekehrt, Fischen. Und mit Petrus sind es wieder 7 Fischer, unter ihnen jetzt auch Thomas, Didymo genannt, den Jesus wegen seiner anfänglichen Zweifel ermahnen musste. Jesus war ihnen ja bereits 2-mal nach seiner Auferstehung begegnet. Er hat ihnen den Friedensgruß entboten und sie von seiner Auferstehung überzeugen können. Und nun, wie uns Johannes berichtet, findet hier die 3. Offenbarung des Auferstandenen statt, und die hat es in sich. Hier brennt am Ufer des Sees wieder ein Feuer. Aber es ist nicht das Feuer der Schande wie im Hof des Hohenpriesters. Es ist auch nicht das Feuer des schlechten Gewissens im Kopf von Petrus. Nein, es ist das Feuer der Liebe, das Feuer der Freude, der Fürsorge, das Feuer des Zurechtbringens, das Feuer des Neuanfangs und der Neubeauftragung des Apostels Petrus, wie es in wunderbarer Weise von Johannes hier beschrieben wird. Johannes ist ja einer der beiden Söhne des Zebedäus. Er und sein Bruder Jakobus sind hier dabei und werden zu Augenzeugen dieser Begegnung. Petrus, meine Lieben, bewegt sich zwischen diesen Feuern. Wie wird es für ihn ausgehen? Die Antwort kann nur lauten: Es wird alles gut. Aufgrund seiner Erfahrung mit diesem Feuer am See Tiberias kann er später schreiben, wie wir in der Schriftlesung gehört haben: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dieser Auferstandene begegnet dem Petrus hier und bringt ihn zurecht. Allerdings geschieht das nicht ganz ohne Schmerzen und Scham für Petrus. Es geschieht auch nicht in einem persönlichen Gespräch. Jesus nimmt ihn nicht beiseite und sagt: Hör mal, Petrus, wir müssen mal miteinander reden über das, was da im Hofe des Hohenpriesters geschah. Nein, es geschieht in Gegenwart aller anwesenden Jünger, unter denen Petrus ja in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen soll. Dieses dritte Feuer, dieses Kohlenfeuer, das Jesus auf wundersame Weise entzündet hat, dieses Feuer dient dazu, dem einst so selbstsicheren Jünger seine Grenzen aufzuzeigen und verhilft ihm zu einer neuen Sicht seiner selbst. Aber die entscheidende Sicht ist die seiner Liebe, die Liebe des Petrus zu seinem Herrn und Meister. Und diese Liebe soll ja fortan die Richtschnur ihrer Beziehung sein. Und nun an diesem dritten Feuer am See Tiberias begegnen wir einem Stück meisterhafter Seelsorge an Petrus, die nur durch diesen Meister aller Meister geschehen kann und die mir persönlich durch Mark und Bein geht. Hast du mich lieb? Diese Frage steht hier im Raum. Und an dieser Frage, meine Lieben, entscheidet sich ja letztlich auch mein und dein Verhältnis zu Jesus. Diese dreifache Frage dort in dem öffentlichen Gespräch Jesu mit Petrus erinnert ja eindeutig auch an die dreifache Verleugnung. Und das Feuer erinnert an jene Szene im Hof des Hohenpriesters. Aber dennoch ist jetzt alles anders. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Diese dreifache Frage erfolgt auf die dreifache Verleugnung des Petrus durch diesen zauderhaften, selbstüberzeugten Mann, der im entscheidenden Augenblick versagt. Und das von Jesus angezündete Feuer an diesem Strand ist ein Zeichen der Fürsorge. Jesus nimmt ihn nicht in die Zange. Er beschämt ihn auch nicht, sondern er fragt dreimal: Hast du mich lieb, Petrus? Und das alles angesichts dieses Feuers, das der Meister angezündet hat, ein Feuer der Fürsorge, der Wärme, Fisch und Brot sind ja schon vorhanden. Und Jesus zeigt den Jüngern und auch Petrus, dass sein Weg mit ihnen trotz allen Versagens nicht am Ende ist, sondern jetzt erst volle Fahrt aufnimmt. Das nennt man Gnade. Und Petrus erhält ja auch seine positiven Antworten auf die drei Fragen Jesu nach seiner Liebe eine neue, dreifache Dienstanweisung. Das ist ein anderes großes Thema, das jetzt diesen Rahmen sprengen würde. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Jesus beauftragt ihn neu mit der Leitung der anderen Jünger und derer, die einmal zu seiner Gemeinde gehören werden. Jesus setzt ihn hier eindeutig als Hirten seiner Herde ein, denn Weiden ist Aufgabe eines Hirten. Seine Herde mit all den unterschiedlichen Menschen, die sich vom guten Hirten Jesus haben rufen lassen und nun zu seiner Gemeinde gehören. Aber das ist ganz wichtig festzustellen. Petrus wird hier nicht als Chef oder geradezu als Herrscher der entstehenden Kirche eingesetzt. Nein, in keinster Weise. Petrus hat das ganz richtig verstanden. In seinem ersten Petrusbrief, aus dem wir ja heute schon einiges gehört haben, stellt er die Dinge klar. Ich bin nicht der Erzierte. Ich bin ein Mitältester mit den anderen Gemeindeältesten und ermahne euch, nicht als Herrscher aufzutreten, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbild für die Herde. Und das hat Petrus gut verstanden in jener Begegnung am Feuer der Zurechtbringung. Er hat die zurechtbringende Lektion seines Herrn verinnerlicht und fortan sein Leben in diesem Sinne geführt. Jesus geht aber noch einen Schritt weiter. und zeigt ihm den Preis, den er zahlen wird in der Nachfolge seines Herrn. Er nimmt sicherlich Bezug auf das, was Petrus ihm versprochen hatte. Und wenn ich mit dir in den Tod gehen müsste, würde ich es tun. Und der Herr sagt ihm nun, wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Das ist eine Neuberufung in die Nachfolge seines Herrn. Und auch wir brauchen solche Augenblicke, in denen wir spüren, ja, der Herr hat uns, hat mir, hat dir mein Versagen vergeben. Er beruft mich neu in seine Nachfolge, in seinen Dienst. Und das tut er aus Gnade und Barmherzigkeit. Eine neue Beauftragung, ein neuer Weg liegen vor Petrus und auch den anderen Jüngern. Und auf diesem Weg dürfen sie alle Zeit mit der liebevollen Gegenwart des Auferstandenen rechnen. Er wird ihnen immer wieder ein Feuer der Liebe, der Fürsorge und der Versorgung anrichten. Oder, wie es so schön im 23. Psalm heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Eine ganz persönliche Frage an jeden von uns, liebe Geschwister. Befinden wir uns nicht auch hin und wieder zwischen diesen Feuern? Wer erinnert sich nicht in seiner Vergangenheit an Situationen, in denen vielleicht ein Feuer der Scham angezündet wurde, das dann lange im Gewissen brennt und sehr schmerzhaft? Situationen, derer wir uns schämen und an die wir nicht gerne erinnert werden. Vielleicht nicht so eine krasse Verleugnung wie im Falle von Petrus, aber etwas qualitativ Ähnliches. Es muss nicht immer so etwas Schwerwiegendes sein, wie das, was Petrus getan hat. Aber eine Untreue, eine bewusste Lüge, eine Verleumdung anderer Menschen oder etwas anderes, nachdem man sich nicht mehr im Spiegel anschauen mag, weil man sich vor sich selbst schämt. So manches Feuer der Scham oder Selbstanklage mag da in deinem oder in meinem Gewissen entzündet worden sein. Und wenn dann der Hahn im übertragenen Sinne kräht, dann fühlt man sich miserabel wie Petrus. Vielleicht fließen dann auch Tränen der Reue. Ich kenne solche Situationen in meinem Leben, derer ich mich schäme. Und wo dann der Hahn krähte und ich nicht mehr in den Spiegel zu schauen mag oder mochte, weil ich mich so schämte vor mir selbst. Aber was Petrus damals half und uns heute helfen kann, ist das Feuer, das Jesus selbst immer wieder neu anzündet. Und die Fragestunde mit seinem Herrn, hast du mich lieb, die bewegte sich ja nicht auf der Ebene, die wir manchmal wählen würden. Warum hast du dieses oder jenes getan? Warum bist du mir untreu geworden? Warum hast du so versagt? Nein. So redet Jesus nicht. Das sind nicht die Fragen, die Jesus an uns richtet. Jesus richtet an uns eine ganz andere Frage. Die richtet die Frage an uns nach unserer Liebe zu ihm. Und wenn der Herr uns zurechtbringen will, fragt er immer auch zuerst nach unserer Liebe zu ihm. Hast du mich lieb? Was bedeute ich dir wirklich? Ist es eine Liebe, die hauptsächlich in Worten besteht oder die sich auch in Taten der Liebe und Hinwendung zu Gott und dem Nächsten erweist? Ich weiß nicht, was Jesus für Fragen an jeden Einzelnen von uns richten würde. Aber ich bin überzeugt, es wäre in jedem Fall die Frage, nach unserer Liebe zu ihm. Und er hat auch heute für uns im übertragenen Sinne ein Feuer angezündet, das Wärme und Vergebung, Hoffnung und Zurechtbringung verspricht. Nach unserem Bekenntnis, unserer Schuld, unseres Versagens und seiner Vergebung wartet der alte Auftrag auf jeden, der sich zurechtbringen lässt. In seinem Reich, in der Gemeinde und im Dienst am Nächsten wieder treu mitzuarbeiten unter seiner Leitung aus Liebe, in Liebe zu ihm. Liebe Geschwister, was auch immer in unserem persönlichen ersten Feuer, von dem wir gehört haben, geschehen sein mag, dabei darf es nicht bleiben und wird es auch nicht bleiben. Es gibt ja die wunderbare Zusage aus dem Hebräerbrief, mit der ich schließen möchte, im 9. Kapitel, ein Vers, der mir immer wieder eine große Hilfe bedeutete. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott? Im metaphorischen Sinne könnte man sagen, das Blut Christi löscht das Feuer, das in uns brennt. Nicht wörtlich zu verstehen, im übertragenen Sinne. Er macht uns rein von dem, womit wir nicht fertig geworden sind, und hilft uns, ihm wieder neu zu dienen. Petrus hat das erfahren und jeder von uns darf das auch mit Jesus und mit seiner Liebe neu erfahren. Amen.